Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Herzlich willkommen in der ökumenischen Woche oder wie es wirklich heißt, der ökumenischen Weltgebetswoche für die Einheit der Christenheit. Was ist das? Also das ist logischerweise eine Woche und die beginnt aus irgendeinem nicht näher definierbaren Grund, also ich habe das nie verstanden, weshalb, am 18. Jänner und dauert dann auch Wochen. Wobei immer als logischerweise ein Sonntag drinnen liegt und an dem Sonntag macht man halt dann den großen ökumenischen Gottesdienst und versucht in dieser Woche halt ein paar halbwegs sinnhafte ökumenische Aktionen zu machen. Was ist Ökumene überhaupt? Ökumene ist witzigerweise bedingt durch den Ersten Weltkrieg. Erst im Ersten Weltkrieg, vor allen Dingen die russische Revolution, beginnt etwas, was heute für uns leider selbstverständlich geworden ist, die ganz, ganz großen Wanderungsbewegungen. Früher sind Franzosen in Frankreich geblieben und Deutsche in Deutschland, Österreicher in Österreich. Und dann in diesem Jahrhundert der Kriege beginnt eine Durchmischung, einfach nur aus Flüchtlingsströmen. Im Rahmen der russischen Revolution vor allen Dingen landen sehr viele Russen in Frankreich, gerade in Paris, nehmen ihr russisch-orthodoxes mit und dort kommen die plötzlich mit Katholizismus zum ersten Mal überhaupt in Kontakt. Dann natürlich englisches Weltreich, riesengroß, kommt zu Begegnungen mit anderen Religionen, anderen Konfessionen. Dann französische Kolonialmacht und so weiter und so fort. Es beginnen Wanderungsströmungen und zum ersten Mal müssen sich die Kirchen, die verschiedenen Konfessionen miteinander auseinandersetzen. Hier zum ganz einfaches Beispiel, die war eigentlich mehr oder minder römisch-katholische, dieses Weinviertel. Und im Laufe des Zweiten Weltkriegs kommen ganz viele evangelische Bürger her, die vor der russischen Armee flüchten. Das heißt, es ist eigentlich ein Impuls von außen. Man muss sich miteinander auseinandersetzen. Dann kommt noch, dem zuerst einmal eine gegenseitige Verketzerung stattfindet, die Erkenntnis, na, wir müssen zusammenhalten. Heute haben wir noch einmal eine ganz andere Situation. Wir haben eine Situation, dass die Anzahl der Konfessionen explosionsartig steigt. Ich habe einmal in Potsdam nachgeschaut, in Wikipedia. Dort steht ja die berühmt-berüchtigte Garnisonskirche, also das Kern des Kerns preußischen evangelischer Kirche. Und die haben dort heutzutage über 10 evangelische Konfessionen, verschiedenste. Lutheraner, Reformierte, Unierte, was haben sie da noch? Freikirchler, Evangelikale, Methodisten, Anglikaner, ich weiß gar nicht, was die dort alles haben. Und jetzt sucht sich jeder sozusagen die Konfession oder die Gruppe, sehr oft sind es nur gruppendynamische Effekte, wo sie sich wohlfühlen. Und jetzt wird es noch wichtiger, dass wir aufeinander zugehen und einander eine Sache sagen: Vielleicht verstehe ich nicht, was deine Religiosität ausmacht, was deine Frömmigkeit ausmacht, aber ich respektiere sie als deinen richtigen und guten Weg zu Gott. Es geht heutzutage in der Ökumene nicht mehr darum, dass wir wieder eine einzige, zentral irgendwo regierte Weltkirche werden. Das kannst du sowas von vergessen, weil pausenlos neue Denominationen, neue Konfessionen entstehen. Dauernd sich neue Splittergruppen bilden, die nach 3 Generationen auch wieder ganz normale, brave evangelische Kirchen sind, sondern es geht darum, um diese Erkenntnis, einander zu begegnen in dem, was theologisch ganz, ganz ein schöner Begriff ist, die versöhnte Verschiedenheit. Versöhnte Verschiedenheit ist die Sache. Nun, gab schon immer diese Geschichte mit einer ökumenischen Woche im Jänner. Und das Ganze hatte aber dann immer das Problem, dass das irrsinnig stark davon abgegangen ist, wie sich die diversen Amtsträger verstehen. Als der Minderheitenpfarrer hier schlechthin begegne ich ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten in Form römisch-katholischer Priester. Und mit manchen verstehe ich mich, mit manchen verstehe ich mich nicht so gut. Das soll nun nicht das ganze Element bestimmen. Deswegen gibt es einmal im Jahr vom Weltkirchenrat, das ist eine ganz kleine Organisation, die in Genf in der Schweiz sitzt, die geben einmal im Jahr ein Heftel heraus und an das mögen sich alle halten. Und dieses Heftel wird immer von einem Land vorbereitet. Also wir hatten da schon die verschiedensten Dinge und sehr, sehr spannende Dinge. Und dieses Jahr kommt diese Vorbereitung aus Indien. Jetzt hat das indische Christentum eine ganz, ganz spezielle Situation. Im Moment wächst das Christentum in Indien extrem stark. Und der Satz ist eigentlich schon ein Blödsinn, weil Indien ist so gigantisch groß, dass du das gar nicht sagen kannst. In der Tat ist in Indien das Wachstum des Christentums nicht gleichmäßig, sondern in manchen Gegenden irrsinnig stark, in manchen anderen ganz, ganz schwach. Es ist vor allen Dingen dort heute ganz stark, wo die sogenannten Unberührbaren des indischen Kastensystems sehr viele sind. Richtig viele. Also es gibt schon Bundesstaaten, wo die Christen eine richtige Gruppe sind. Das sind nicht einzelne Versprengte unter 1% oder so irgendwas, sondern das kann schon auf 20-30% in manchen Regionen gehen, die natürlich nur immer so groß sind wie ganz Österreich. Wieso gerade die Unberührbaren, also jene, die im klassischen indischen Gesellschaftssystem ganz unten stehen? Also da kannst du nicht einmal mehr sagen ganz unten, sondern du kannst nur noch sagen, die gibt's gar nicht mehr. Die sind so weit unten, die sind einfach nicht da. Nun, das Christentum selbst war immer attraktiv für die völlig Unterdrückten, für die Sklaven, für die gar nichts haben, für die Bettler und so weiter und so fort. Brauchst du nur hineinschauen ins Neue Testament, Apostelgeschichte oder die Briefe des Apostels Paulus, wo er ein bisschen was erzählt von sich selber, wirst du draufkommen, das Christentum verbreitet sich zunächst einmal unter den Sklaven, unter den völlig Besitzlosen und so weiter und so fort. Klar, Jesus ist ja auch ganz arm. Der ist ein Wanderprediger, der absolut nichts hat, sondern halt sie zum Essen einladen lässt. Das ist alles ganz wunderbar und ganz toll. Jetzt haben wir dieses Heftchen und ich muss sagen, ich verstehe es noch immer nicht. Hier kommt uns ein Christentum entgegen, eine Art der Frömmigkeit, die ich eigentlich nicht wirklich nachvollziehen kann. Ist jetzt völlig logisch. Ich sitze nicht als Unberührbarer irgendwo im hintersten Indien. Ich verstehe das Ganze gar nicht. Ich kann mich auch in die psychische Situation gar nicht hineinversetzen des Unberührbaren, weil da fehlt mir jegliche Vorstellung davon. Das gibt's nicht. Also das gibt's in meinem Erfahrungsschatz so sehr nicht, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Die Leute wollen jetzt nicht mehr Unberührbare genannt werden, sondern interessanterweise Dalit. Das ist eine Selbstbezeichnung, kommt aus der altindischen Sprache, dem Sanskrit, und heißt zerstört, zertrümmert. Und da wird es jetzt schwierig. Diese Selbstbezeichnung ist eine, die ist so extrem, die ist so jenseits von Gut und Böse extrem, dass ich jetzt wirkliche Probleme damit habe. Also wenn die es zusammenbringen, sich in christlichen Gemeinden zu organisieren, wenn die es zusammenbringen, wo es weiterzubringen, und das tun sie offenkundig, wieso um alles in der Welt nennen die sich jetzt die völlig zerstörten, zertrümmerten, also das ist so, wie wenn du irgendwas runterhaust und das zerspringt, so dieses Wort ist Dalit. Das stimmt doch nicht. Das stimmt eindeutig nicht. Es ist einfach ein Blödsinn. Die treiben ja was. Die organisieren sich. Die kommen mit einem neuen Selbstbewusstsein daher und sagen, ja, wir sind jetzt Christen, wir sind nicht mehr im Kastensystem gebunden, wir sind die Kinder Gottes, die Heiligen, Christi und so weiter und so fort. Witzigerweise haben diese Dalits sich einen Text ausgesucht und es geht ihnen dabei um den Propheten Micha. In diesem Propheten Micha geht es darum, dass die Leute anscheinend zu diesem Micha gekommen sind und gesagt haben, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit Gott uns gnädig ist? Sollen wir unglaubliche Massen von Opfertieren opfern? Sollen wir unglaubliche Massen von damals unglaublich wertvollen Öl opfern? Sollen wir so weit gehen, dass wir unser erstgeborenes Kind Gott opfert, nur damit uns Gott gnädig ist? Und die Antwort des Propheten ist eben, Gott spricht, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich will, dass ihr ein ordentliches, normales Leben führt. Ich will nicht, dass ihr in die Extreme hineingeht. Das brauche ich nicht. Das ist eure Vorstellung von mir. nicht meine. In der Tat lehnt Gott die ganze Bibel hindurch die Extreme ab. Total. Es ist wurscht, in welcher Richtung. Er lehnt natürlich das Verbrechen ab, weil es ein Extrem ist. Aber er lehnt genauso gut das überdrüber Fromme ab. Das, was sich nicht mehr der Welt stellt und nur noch sagt, ja, wie super toll bin ich, weil ich sitze nur noch mit untergeschlagenen Beinen oben am Himalaya und schierst dann die Redissima in den Himmel. Gott will das alles nicht. Gerade in diesem Text wird eine Sache deutlich. Was will Gott? Er will den Durchschnitt, das Normale. Er will normal fromme Leute, die ein normal ordentliches Leben führen, mit normalen Reaktionen, mit normalen Leben. Das Normale will er, das Durchschnittliche. Alle Extreme sind ihm verhasst. Kehren wir zurück zum Begriff des Unberührbaren. Dieser Begriff ist unendlich spannend, meine Lieben. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es darum geht, dass ja nicht nur die Untersten unberührbar sind, sondern genauso die Höchsten. Die apostolische Majestät, der habsburgische Kaiser, war unberührbar. Der spanische Hofzeremoniell vollzieht sich in einer Art und Weise, die geradezu unglaublich ist. In völliger, absoluter, totaler Berührungslosigkeit. Es gibt auch im Umfeld des Kaisers keine Berührungen. Die geben sich nicht die Hand, die umarmen sich nicht. Es ist fast schon ein Schreittanz, in dem sich die Leute voreinander verneigen. Vollkommene Körperlosigkeit, vollkommenes Abgehobensein jeglicher Normalität, um darzustellen, im Kern dieses völlig irrwitzigen spanischen Hofzeremoniells ist der unberührbare Kaiser. Du hast die Unberührbarkeit genauso zunächst einmal beim Papst. Sein weißes Gewand erklärt, er ist völlig rein und deswegen darfst du ihn nicht angreifen. Deswegen darfst du ihn nicht berühren. Er geht vielleicht auf Menschen zu, um zum Beispiel jemanden zum Bischof zu salben. Das gibt's. Aber er selber, du kannst einfach hingehen und den Papst antatschen. Das geht nicht. Bei beiden, beim Kaiser und beim Papst, wird ein besonderer göttlicher Wille dahinter gesehen. Und dieser göttliche Wille führt zur Unberührbarkeit. Und zwar sowohl im ganz Hohen als auch im ganz Niederen. In Wirklichkeit ist sowohl der Kaiser ausgegrenzt gewesen von jeder normalen Menschlichkeit, ist es eigentlich auch der Papst, sind es natürlich die diversen Fanatiker, die jetzt irgendwo im islamischen Bereich herumrennen oder auch im christlichen Bereich herumrennen und immer die Ungläubigen umbringen wollen und es leider auch teilweise tun. Und genauso wird ein göttlicher Wille behauptet dazu, dass es Leute gibt, die unberührbar sind, die völlig ausgestoßen sind, zerstört sind, vernichtet sind. Gott spricht, na, das will ich nicht. Ich will keine Extreme. Missbraucht mich nicht dazu, euren Hang Extreme zu bilden. Ich hab damit genau gar nichts zu tun. Ich will nichts Übertriebenes. In keiner Richtung. Ich will das Normale. Und ihr, meine Lieben, die ihr mir heute zuhört, ihr seid ganz normale Christen. Keiner von euch ist irgendwie ausgeflippt fromm. Ihr steht in eurem Leben, ihr schaut, dass ihr ein halbwegs normales Leben führt, bei allen Schwierigkeiten, Anfechtungen, sonst was. Ihr seid weder das ist total himmelhoch jauchzend, noch das total betrübte, weil das ist dann eben manisch-depressiv und das ist krank und das ist nicht normal. Manchmal seid ihr fröhlich, manchmal seid ihr traurig, aber im Großen und Ganzen seid ihr in der Mitte. Und jetzt ist das Tolle. Das ist es, was Gott will. Und lasst euch niemals, absolut niemals, von irgendwem einreden, dass nur das Extreme gut wäre. Es stimmt einfach nicht, meine Lieben. Es stimmt einfach nicht. So wie ihr drauf seid, so ganz normal, das ist das, was Gott will. Einen gesegneten Abend euch allen.